Das werden. Ja, meine Lieben, wir haben also uns sehr intensiv beschäftigt damit, was alles auf dem geistigen Entwicklungsweg passiert, beziehungsweise einen Teil davon haben wir jetzt kennengelernt, nämlich wir haben kennengelernt, also das, was einmal mit dem Seelischen passiert, also diese Trennung vor allem von Denken, Fühlen und Wollen, die im Zuge der Menschheitsentwicklung sowieso immer mehr zunimmt, aber dann trotzdem, wenn man wirklich den Schritt macht in die geistige Welt hinein, ist das noch sehr viel radikaler, weil selbst heute, wo also Denken, Fühlen, Wollen schon sehr stark voneinander getrennt sind und man daher also sehr eiskalte, gefühllose Gedanken ohne weiteres fassen kann heute und auch ohne Willensimpuls, ja, es kann sehr intelligent sein, aber deswegen tut sie noch lang nichts. Und das zeigt sich ja oft, dass es also sehr gescheite Pläne gibt und passieren tut dann aber nichts Gescheites, weil nicht notwendigerweise daraus gleich die Tatkraft befeuert wird. Also die Trennung ist heute zwar schon sehr, sehr weitgehend vorhanden, aber sie wird noch viel, viel radikaler, also wenn man wirklich den Schritt ins Geistige macht. Dann sind es wirklich drei völlig unabhängige Wesenheiten, könnte man sagen, wie drei Ichs, die man hat. Mit jedem ist das Ich verbunden, aber sie sind völlig unabhängig voneinander zunächst. Und das erfordert dann einiges, also sie zusammenzuhalten, dass einem das nicht auseinanderläuft. Und das haben wir eben das letzte Mal ein bisschen beleuchtet, wie dieses Auseinanderlaufen konkret auch ausschaut. Also namentlich beim Denken ist es so, dass es sich immer mehr in die Welt hinaus verbreitet. Also man hat das Gefühl, das Denken entflieht einem eigentlich in die Welt hinaus. Im ersten Moment ist es noch sehr, sehr dicht, dieses Erleben, und sehr intensiv, viel intensiver eigentlich als unser normales Verstandesdenken. Das ist nämlich dann, wenn man beginnt, wirklich die äußere Ätherwelt, ich sage einmal, zu betasten, dann beginnt man also erstens einmal zu erleben, dass diese Ätherwelt eine Realität ist, also dann kriegt man einen gewissen Eindruck von der Realität dieser Ätherwelt. Und man spürt, man vernimmt sozusagen die Weltgedanken, wenn man so will. Also die nichts anderes sind als diese Kräfte zunächst einmal, die im Äther tätig sind. Dahinter stehen natürlich geistige Wesenheiten, die das denken, aber ihre äußerste Ausprägung haben sie eben im Ätherischen. Also das ist sozusagen die äußerste Hülle davon. Und dieses Weltendenken werden wir gewahr, so wie es im zweiten Mysteriendrama am Anfang der Capesius ja da liest, also in deinem Denken leben Weltgedanken. Ganz konkret, da ist jedes Wort wichtig, weil es sind eben Weltgedanken, das Wort Leben ist auch wichtig, weil es also namentlich mit den Lebensätherkräften besonders stark zusammenhängt. Auch mit den Klangätherkräften, aber insbesondere mit den Lebensätherkräften. Also mit diesen höheren Ätherkräften, die eben auch in der Natur draußen alles Lebendige gestalten. Ja, die sogar eben das Mineralische, das Kristalline in Wahrheit gestalten, nur geht es halt dann dort bis zu einem Endpunkt hin, wo das Leben erstirbt und dann lässt es eigentlich nur mehr den fast Leichnam zurück. Wer wirklich ein Kristall, das haben wir auch besprochen, hat in sich immer noch eine gewisse Beweglichkeit, hat in sich immer noch eine gewisse Dynamik. Also das heißt, da ist eine gewisse Spur von Leben eigentlich sogar noch drinnen. Und zwar ganz konkret, weil also eben auch diese Fehlstellen da im Kristall, die dazu notwendig sind, dass er diese innere Beweglichkeit hat, die sind in Wahrheit nicht zufällig. Das wird man noch sogar mit der äußeren Wissenschaft einmal drauf kommen, dass da eben, man kennt es mit heutigen Worten, so Information drinnen steckt. Und zwar gewaltige. Das ist also nicht nur eine wilde Verteilung, sondern wie das verteilt ist, es ist eben Abbild von bestimmten kosmischen Prozessen. Das bildet sich da drinnen ab, in der inneren Dynamik der Kristalle zum Beispiel. Und daher gibt es dann auch alle möglichen kosmischen Beziehungen zwischen den Edelsteinen etwa und dem Kosmos und so weiter. Während die Metalle haben mehr mit den Planetenwesen zu tun, also die Metalle sind innerlich viel, naja, wie kann man sagen, flüssiger gestaltet. Die Metalle sind viel näher am Wasserelement noch.
Also Metall ist fast im Grund auch sowas wie eine erstarrte Flüssigkeit. Es hat zwar auch was Kristallines drinnen, aber das Ursprüngliche ist eigentlich das Fließende, wie man es im Quecksilber noch hat. Also das, aber so waren alle Metalle eigentlich
einmal. Sind es auch bei den Metalladern?
Ja, ja, richtig, das ist was richtig. Das lässt sich auch leicht schmelzen, also so wirkliche Edelsteine oder so kann man nicht wirklich schmelzen. Da zerstört man sie dann, wenn. Also
dann und bestrahlen, dann kriegen sie andere Farbe.
Ja, da, so ist es, ja. So ist es. Sie können, im Übrigen, weil du sagst, Strahlung, manche Mineralien zerfallen auch, wenn radioaktive Stoffe drinnen sind. Da gibt es zum Beispiel die Uranpechblende. Also das ist Uranoxid im Wesentlichen als Mineral, aber das hat innen eine ganz geleeartige Struktur. Das zerfällt nämlich durch die radioaktiven Prozesse. Also da ist ein Zerstörungswerk dann am Gang, im Gange bereits. Also das sind dann nicht nur diese Fehlstellen im Kristall, die sich bewegen können, sondern da wird wirklich das Kristallgitter mit der Zeit zerstört durch die Strahlung. Also das ist auch so ein Endprozess. Das ist was sehr Ahrimanisches, also diese radioaktiven Zerfallsprozesse. Da. Und man sieht aber, sie gehen in die Richtung dessen, dass sie eigentlich das Materielle nämlich zerstören, dann interessanterweise. Also, und es sind aber eben auch ein Spiegelbild dafür für die Kräfte, die das Kristalline zerstören. Und das Kristalline hängt eben wieder sehr stark aber zusammen mit dem Ich. Das ist nämlich der Widerpart, an dem sich das Ich seiner selbst bewusst wird. Also unsere Art des Ich hängt untrennbar eben mit dem kristallinen Element zusammen. Daran werden wir uns bewusst, also eigentlich sozusagen auch an dem kristallinen in uns. Da werden wir uns am stärksten bewusst. Selbst bei den Gehirnprozessen, also sind immer wieder Salzprozesse drinnen. Wir werden dann wahrscheinlich heute das nächste Mal noch näher auf das kommen. Da sind auch elektrische Kräfte damit verbunden. Das ist wieder dann was sehr Ahrimanisches, was bereits hineinkommt. Aber die Salzprozesse und dieses Kristallisieren, Auflösen, Kristallisieren, das eigentlich passiert bei jedem Nervenimpuls, der durchgeht, passiert es, dass Salze mit der Umgebung ausgetauscht werden, aufgelöst werden, sich wieder absetzen und so weiter. Und wobei das immer Prozesse sind, man darf sich das nicht jetzt so vorstellen, dass da jetzt Kristallnadeln drin sind, also dann wird es wahrscheinlich eher schlecht sein. Es ist immer so im Ansatz da, und bevor es so wirklich zu Ende kommt, der Prozess, wird schon wieder aufgelöst. Aber gerade in Richtung des Kristallinen hingehen, wacht das Bewusstsein auf. Das ist eigentlich das, was da passiert, und das passiert am stärksten eben bei den Nervenfasern. Also dort eben namentlich da überall entlang der Nervenfasern werden Salze ausgetauscht, Natrium, Kalium zum Beispiel, das geht immer hin und her. Das ist anders bei der Pflanze, also die Pflanze hat zum Beispiel sehr viel Kalium in sich drinnen, also die Pflanzensäfte sind relativ kaliereich. Daher hat man früher, wenn man Holz verbrennt oder so, bleibt der Asche zurück, das ist die sogenannte Pottasche. Und die ist sehr kaliereich, also da ist Kalium drinnen. Kann man dann auch zum Mauschen verwenden, gut, weil es ein bisschen basisch ist einfach und daher Fette zersetzt. Aber da ist viel Kalium drinnen, wie in allen Pflanzen. Beim Menschen und auch bei den Tieren, überhaupt dort, wo die Nerven sind, ist es genau umgekehrt. Da ist das Kalium außen. Rundherum in der Gehirnflüssigkeit sozusagen, in der ganzen Flüssigkeit und Natrium drinnen. Nur in dem Moment, wo jetzt der Bewusstseinsimpuls durchgeht, also der sich dann auch elektrisch äußert, dann wird das umgetauscht. Dann strömt das eine von außen hinein, das andere hinaus, das dreht sich dann um. Und in dem Moment aber, wo sich diese Salze ausgetauscht haben, ist der Nerv für einen Moment dann danach tot. Dann ist er zeitlang nicht erregbar, bis sich das Ganze wieder ausgeglichen hat. Aktiv, also das heißt, da wird dann das Kalium wieder hinaus befördert, aktiv, und dann wird wieder der Normalzustand hergestellt. Also das heißt, für einen kurzen Moment ist der Nerv eigentlich schachmatt, könnte man sagen, matt gesetzt eigentlich durch die Bewusstseinstätigkeit.
Und die Verkalkung, die geschieht wie jetzt? Gehirnverkalkung?
Naja, Gehirnverkalkung, das ist sehr kompliziert, also sehr kompliziert, so gibt es teilweise das auch nicht alles, aber Calcium spielt auch eine sehr wesentliche Rolle dabei und das steuert dann wieder sehr stark, wie sich Eiweißstoffe drumherum anlagern, weil man muss sich denken, diese Nervenfasern, die sind ja nicht so blank, sondern die sind eingehüllt. Die sind eingehüllt in so Eiweiß- und fettartiges Gewebe, das aber immer so Unterbrechungen auch interessanterweise hat. Also da gibt es immer so Schlitze, das ist so ummantelt das Ganze. Und da kann es alle möglichen Verhärtungsprozesse geben, das ist einmal Nummer eins. Und das zweite ist, dass die Blutgefäße verkalken. Also da sind dann Kalziumablagerungen, wirkliche Kalknadeln und um das herum wieder Eiweiß, das sich ansetzt. Das eigentlich sozusagen sich darum ansetzt, weil der Kalk eigentlich wegbefördert werden soll, aber es geht dann nicht. Und dann bleibt das Eiweiß auch noch dran bitten und dann werden die Gefäße langsam verengt. Und dann funktioniert diese ganze Tätigkeit nicht, weil damit das Ganze jetzt wieder in Ordnung gesetzt wird, muss das also das Blut kommen und von dort kommen die Kräfte mit dem Blut, wird transportiert der Energieträger, das ist also eine Phosphorverbindung. Phosphor ist der Lichtträger, der Energieträger. Das macht dann wieder, dass die Salze da ausgetauscht werden können. Also dass wieder das sozusagen der Abfall hinaus befördert wird und das Richtige hereinkommt. Aber das ist ein sehr energieaufwendiger Prozess. Und dazu muss über das Blut, also diese Phosphorverbindung, das sogenannte ATP, Adenosintriphosphat, das ist die Energiewährung, könnte man sagen, im Körper. Das ist das, was gebildet wird, naja, in letzter Konsequenz, es geht zwar nicht so direkt, aber in letzter Konsequenz ist das, was die Pflanzen in der Natur draußen durch das Sonnenlicht bei der Photosynthese einfangen. Das wird eigentlich letztlich in ATP umgewandelt, auch in der Pflanze. Dann baut die Pflanze zwar mit Hilfe dessen alles mögliche, Zucker, Stärke und so weiter, dann nehmen wir die Stärke beispielsweise zu uns, also Brot etwa, und im Zuge der Verdauung die ganzen Schichte bilden wir im Körper auch wieder dieses ATP, also diese Phosphorverbindung. Und da steckt die Sonnenenergie wieder drinnen. Also es ist so eine Kette, wie eigentlich die Sonnenenergie über eine Kette von Stoffen weitergegeben wird im Grunde. Aber es ist eigentlich das Sonnenlicht, das drinnen
wirkt immer. Direkt beim Wandeln.
Naja, das ist die Zukunft. Das ist die Zukunft. Ich meine, das ist das, was dann einmal wieder herumgeistert mit der Lichtnahrung und so. Das sind diese Dinge, aber im Allgemeinen sind wir halt noch nicht reif dafür, weil irgendwann wird es kommen. Dass sozusagen dieser Prozess, der jetzt auf Pflanze einerseits und Tier und Mensch andererseits aufgeteilt ist, dass das im Menschen selber stattfindet, beides. Das heißt dann, dürfen wir uns nicht vorstellen, dass man dann grün im Gesicht sind mit den Blatteln und so, das wird halt ein bisschen anders funktionieren, aber im Prinzip ist das die Zukunftsperspektive, dass das kommt, dass wir uns sozusagen dann direkt im Wesentlichen vom Sonnenlicht ernähren, vom Kohlendioxid der Luft dann sehr stark. Das heißt, dann hört auch immer mehr das auf, dass wir eigentlich die Atmosphäre vergiften mit dem Kohlendioxid, weil das Kohlendioxid ist eigentlich ein Giftstoff in gewisser Weise. Also in höheren Mengen ist er fürs Leben also schädlich. Die Pflanzen halten es gut aus, aber das ist auch etwas, was im Zuge eines geistigen Entwicklungsweges, was sehr stark beim Yoga-Training, beim Alten geübt wurde, wo die Atmung anders wird, wo man dann also wesentlich weniger Kohlendioxid auch ausatmet. Das kann man sogar messen. Also in der Meditation überhaupt ist der Kohlendioxidausstoß reduziert. Also man behält mehr zurück, das heißt, es wird effektiver, nämlich verarbeitet. Und das ist genau das aus dem Kohlenstoff, der in Kohlendioxid drinnen ist, bauen wir uns im Grunde auf. Weil das wesentlichste chemische Element in uns ist der Kohlenstoff. Der macht das aus, dass wir überhaupt irdisch inkarniert sein können. Und der Kohlenstoff ist einfach das Wunder der Natur schlechthin, weil der so viele, ja praktisch unendlich viele Verbindungen bilden kann. Das heißt, es kann ganz individuell angepasst werden. Daher hat jeder Mensch seine eigene Eiweißvariation und so weiter. Also sind der Fantasie sozusagen keine Grenzen gesetzt. Und man kennt heute noch lange nicht alle Verbindungen, die es gibt. Ich glaube, es sind 17 Millionen jetzt beschrieben ungefähr. Von den 17 Millionen sind aber 16,5 Millionen organische Kohlenstoffverbindungen. Und der Rest ist alles andere. Also das ist im Grunde fast vernachlässigbar. Also die ganzen Mineralien, die ganzen Gesteine, das alles, das ist eine Kleinigkeit dagegen. Das ist viel weniger variationsreich als das, was der Kohlenstoff machen kann. Darum wird er mit Recht auch als der Stein der Weisen bezeichnet. Wenn die Alchemisten vom Stein der Weisen sprechen, steckt in Wahrheit der Kohlenstoff dahinter. Allerdings wird gemeint vor allem das Geistige, was dahinter steckt. Also mit dem Kohlenstoff, der hat die Fähigkeit, am stärksten in diese geistigen Gestaltungskräfte, die, nehmen wir mal, im Lebensäther drinnen stecken, wirklich herunter bis ins Stoffliche zu tragen. Kein anderer Stoff vermag das so stark aufzunehmen. Und da der Herr, da der Christus also sehr stark mit diesen Lebensätherkräften auch verbunden ist, und ja hinter der Christus ist ja das schöpferische Wort, das sich dann eigentlich ausdrückt in den Lebensäther. Der Herr nennt den Steiner manchmal auch sogar den Wort Äther. Und das wird in den Kohlenstoff hineingetragen. Also Steiner sagt ein paar Mal an Stellen, es wird eine Naturwissenschaft der Zukunft geben, wo man erkennen wird, wie der Christus die Materie angeordnet hat. Also wo man das untersuchen wird können sozusagen. Also das heißt, wo man die Spuren dieses Wirkens zum Beispiel bis namentlich in den Kohlenstoff hineinfindet. Dort halt ganz besonders stark. In den anderen Stoffen ist das auch der Fall, nur ist das andere Material nicht bildsam genug, um da viel zuzulassen. Aber der Kohlenstoff ist praktisch ganz plastizierbar. Mit Begleitung von ein paar anderen Stoffen, also Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff, eventuell noch ein bisschen Phosphor, ein bisschen Schwefel, das sind schon mal die wesentlichen wesentlichen chemischen Elemente aus.
Wenn man die Entwicklung von Kohlenstoff sieht und sieht parallel mit der Entwicklung der ganzen Erde, da war der Kohlenstoff ja früher unentwickelt, das heißt,
Der Kohlenstoff ist das von den chemischen Elementen das Erdelement schlechthin, also das für die Erde charakterisiert.
Also jeder hat seine
sozusagen. Ich meine zum Beispiel der Wasserstoff, das ist das einfachste chemische Element, das bietet fast keine Gestaltungsmöglichkeit. Wenn es nur Wasserstoff gäbe, dann gäbe es im Grunde so, ja, ein bisschen Strömungen da drinnen aus. Viel mehr gibt es nicht. Beim Helium wird es schon interessanter, ein bisschen, aber Helium tut also eigentlich in Wahrheit auch nichts, weil das als Edelgas überhaupt keine Verbindungen eingeht, im Wesentlichen. Also das ist auch nur Fad. Und das sind aber die kosmischen Elemente. Wasserstoff und Helium sind die Elemente, die im Kosmos am meisten vertreten sind. Das ist alles, wo da Haschabahin, das ist alles, findet man Wasserstoff und Helium, also in der Himmelswelt, sofern man sie also stofflich irgendwo neu erfassen kann. Und erst dann mit der Erdenwelt kommt also namentlich dieses Kohlenstoffprinzip herunter, oder als höhere Metamorphose davon, das Silizium, der Kiesel, das Quarz, das ist dann noch das Nächste, was zwar schon weit nachsteht dem Kohlenstoff, aber immerhin noch die ganze Vielfalt der Mineralwelt hervorbringt. Weil das ist das nächste Element, das noch also eine ziemliche Variationsmöglichkeit.
Genau.
Sie sind der Termin schon wieder, der erinnert. Also, das ist eine spannende Geschichte, das zu verfolgen. Also, das heißt, diese Kohlenstoffgruppe auch im Periodensystem, dann, die ist die eigentliche Erdentwicklung charakterisiert.
Was kein Helium, kein Kohlenstoff?
Also Kohlenstoff und Silizium, also Kiesel. Mhm. Und je weiter es dann, also ich weiß nicht, wie weit das Periodensystem, ich habe jetzt schon vielleicht einmal gesehen, da gibt es 92 chemische Elemente, die in der Natur vorkommen. Man kann heute künstlich auch welche herstellen, die ja eigentlich die meisten dann nur von akademischem Interesse sind, aber in der Natur jedenfalls gibt es 92, das schwerste ist das Uran. Also man sieht die schweren Elemente überhaupt, alles was schwerer als das Blei ist, die sind alle radioaktiv. Das heißt, die sind alle durch ihre Schwere zerbrechen sie, die sind also unter einem wahnsinnig starken arimanischen Einfluss. Also man sieht, je schwerer die Elemente werden, desto mehr kommen sie unter diesen materialisierenden Einfluss des Ariman. Und zerbrechen dann aber auch darunter. Also das ist zum Beispiel das Phänomen der Radioaktivität dann, dass das zerbricht. Und daher als Endprodukt bei diesen radioaktiven Zerfallsprozessen in der Natur bleibt dann letztlich immer das Blei zurück. Weil das ist das Erste, das dann nicht mehr radioaktiv ist. Das heißt, es zerfällt so lang, bis es beim ersten stabilen stehen bleibt. Das ist das Blei. Man kann allerdings heute auch, das ist halt, das, da machen wir uns den Ariman zunutze, man kann heute auch leichtere Elemente radioaktiv machen. Das gibt es aber in der Natur nur in sehr geringem Ausmaß. Dann ein bisschen schon auch, aber wir haben das also mittlerweile durch die ganze Kerntechnologie sehr forciert. Also dass man auch leichte chemische Elemente radioaktiv machen kann, zum Zerbrechen bringen kann. Indem man sehr einfach, wie soll ich sagen, materiell überlädt irgendwie und dann zerbrechen sie trotzdem wieder. Aber eben diese Kohlenstoffgruppe, die ist eben sehr interessant, weil die am stärksten diese Lebensätherkräfte aufnehmen kann. Und eben im Kohlenstoff, also so, dass wirklich das Lebendige sich gestaltet, die schwerere Metamorphose der Kiesel gestaltet im Prinzip die ganze Gesteinswelt. Wenn ich jetzt vom Kalk absehe, das ist dann, Kalkgebirge ist ein eigenes Kapitel, aber sonst ist alles Mineralische, fast alles hat Quarz als Grundstruktur irgendwo drinnen. Also dann noch ein paar andere Metalle und irgendwas dazu, aber das Kerngerüst ist eigentlich Quarz. Also Quarz ist nichts anderes als Silizium mit Sauerstoff verbunden. Das ist auch interessant, dass es das Silizium nicht mehr allein schafft. Der Kohlenstoff schafft es fast allein, lange Ketten zu bauen. Es ist zwar rundherum schon noch einiges, aber schon um diese großen Gebilde zu bauen, muss sich der Kiesel immer mit dem Sauerstoff verbinden. Das geht so stark, dass man, wenn man die Erde als Mineral genommen anschaut, ist es fast reiner Quarz. Also zumindest die äußere Schicht. Weil die Erde besteht zu etwa 50% aus Sauerstoff. Also nicht der meiste Sauerstoff in der Luft, sondern der meiste Sauerstoff ist in den Gesteinen drinnen. Nämlich in Form von SiO2, also das heißt Silizium und doppelt so viel Sauerstoff. Und das bildet das Kerngerüst der Erde, bildet zum Beispiel auch die mineralischen Einschlüsse in den Pflanzen, also im Stroh zum Beispiel ist sehr viel Kiesel drinnen. Also Pflanzenfasern, das sind ja an sich die Zellulose, aber insofern also mineralisches drinnen ist, ist es was Quarziges, also was Quarzartiges. Das heißt, die Quarzgebirge, also Granit und das alles ist eigentlich ein Rest einer pflanzlichen Entwicklung in Wahrheit. Allerdings nicht die Pflanzen, wie wir sie jetzt kennen, sondern als die ganze Erde eigentlich noch sehr stark pflanzlicher Natur war. Und aus dem haben sich dann die Quarzscheine, die Quarzgesteine abgesetzt und kommen zu kristallisieren. begonnen. Aber Julius,
ist O2 in SI gefangen?
Naja.
Wie ist das?
Es ist, also wenn man es so jetzt als Formel aufschreibt, schaut es so aus, dass da das SI, das ist das Silizium, und dann hängt da Sauerstoff dran und da Sauerstoff mit einer sogenannten Doppelbindung. Und der Trick ist bei den Gesteinen jetzt, diese Doppelbindung kann aber aufbrechen und es kann sich da mit dem nächsten Silizium verbinden. Und dann wird, und das kann jetzt so weitergehen. Da geht wieder ein Sauerstoff und da kann zum Beispiel wieder ein Silizium sein. So können sich große Gebilde, können große Gebilde entstehen. Also große Strukturen aus dem Kiesel. Aber eben nur in Verbindung mit dem Sauerstoff als Brücke. Beim Kohlenstoff geht es leichter, da kann ich Kohlenstoff aneinander hängen. Da hat er nur irgendwelche Arme verreitert. Da könnten auch wieder Kohlenstoffe dranhängen. Oder irgendwann, zum Schluss meistens Wasserstoff oder so. Und das eigentlich nur zu finalisieren irgendwie. Aber da bildet das Rückgrat bildet eine reine Kohlenstoffkette. Das heißt, das ist im Grunde immer in Wahrheit ein Ausschnitt der Diamantstruktur. Weil der Diamant innerlich ist ein reines Kohlenstoffgerüst. Das ist ein reines räumliches Kohlenstoffgerüst. Und das heißt, man könnte sagen, alle organischen Verbindungen, also die das Lebendige ausmachen, sind so eine Art metamorphosierter Diamant. Das ist, die Entwicklung also geht sozusagen in gewisser Weise hin, dass die Substanz des Lebendigen auch immer mehr durch die Wirkung des Ich so wird, dass es eine Art lebendige Diamantstruktur wird. In die Richtung geht es.
Das ist die kristalline Natur.
Das ist die kristalline Natur. Und das hängt eben mit aber den ganz hohen geistigen Kräften zusammen letztlich. Das ist das, warum man dann mit Recht bezeichnet hat, die äußere Hülle ist ein Kristallhimmel. Das ist also so. Und hinter dem Kristallhimmel ist dann eigentlich nur mehr das Ein Sof, wie es die Hebräer nennen, also, oder das Nichts, oder was eigentlich nicht mehr fassbar ist, was überhaupt keine äußere Vorstellung mehr zulässt.
Wenn in der Natur jetzt so Steine vorkommen, wie zum Beispiel Porphyr oder Granit, und da ist SiO2 drinnen.
Ja, im Wesentlichen. Also es kommen da Metalle dazu noch und.
Ja, also eigentlich weiter, also Luft drinnen. Aber wenn sie das jetzt zersetzt, kann das nicht zu Wasser führen?
Naja, schon.
Weil ich denke jetzt an die ganzen schottischen und österreichischen weichen Gegenden, wo plötzlich so ganze kleine Wasser durchfließen, nicht diese kleinen.
Die Umwandlung, also überhaupt den Sauerstoff da herauszuholen, ist wahnsinnig schwer. Weil diese Bindung zwischen Silizium und Sauerstoff ist sehr, sehr fest. Das heißt, ich brauche sehr viel Energie, um die aufzubrechen. Ich meine, darum bildet es die Gesteine. Also was fest ist, ist immer was sehr, sehr fest miteinander verbunden ist, was schwer auseinander zu trennen ist. Das ist beim Kohlenstoff ist das wesentlich leichter. Ich meine, daher sind die organischen Verbindungen sehr empfindlich. Ein bisschen zu viel Hitze und das ist schon kaputt. Also unser Eiweiß ist so empfindlich, dass bei 41, 42 Grad wird es schon kritisch. Das heißt, also, wenn das Fieber so hoch geht, fängt dann unter Umständen schon das Eiweiß zu gerinnen an. Das heißt, da fangen schon irgendwelche Bindungen da an zu brechen. Und beim Silizium ist das wesentlich aufwendiger. Also die sind sehr, sehr schwer aufzubrechen. Interessant ist ja, dass man dann auch versucht, mit dem Silizium das Sonnenlicht einzufangen. Also wenn man jetzt denkt an die Solarzellen, das ist alles das Silizium da drinnen. Also das hat auch eine Beziehung zum Licht. Und nur der Haken an der ganzen Geschichte ist, dass ich zuerst sehr, sehr viel Energie aufwenden muss, um das Silizium da herauszuholen. Weil der Quarz selber nützt mir nichts dabei, weil ich muss ihn vom Sauerstoff befreien und ich muss also sehr viel Energie aufwenden, um das herauszuholen. Also bis noch vor relativ kurzer Zeit war es so, dass eine Solarzelle in ihrer, während ihrer Lebensdauer, bis sie halt kaputt ist, nicht so viel Energie liefert, als notwendig ist, um sie überhaupt herzustellen.
Okay.
Das ist, ja, das heißt, das ist also eine zweischneidige Sache. Also wenn man sagt, jetzt also Energieersparnis und umweltschonend und so, man muss denken, irgendwo muss die Energie herkommen, um das überhaupt erst herzustellen. Also das ist sehr aufwendig. Das ist ein großes Problem. Also das ist sicher noch nicht die Patentlösung.
Naja, insofern, dass man dann unabhängig ist.
Ja, das ist richtig. Ja, natürlich.
Natürlich. Es hängt dann sehr viel davon ab, also wie man das kombiniert, welche Energie setze ich ein, um den Sauerstoff herauszuholen. Also wenn ich jetzt angenommen elektrische Energie einsetze und die dann mit Atomkraftwerken herrschte, dann ist das eine Schnapsidee im Grunde.
Aber was anderes wie elektrische Energie kann aber nicht verwendet werden.
Ja, das
gibt ja nichts anderes.
Richtig, ist jetzt nur die Frage, wie man die wieder herstellt. Also da gibt es also schwierige Probleme damit. Ich meine, man müsste dann eben wirklich viel mehr hinkommen, in dem, wo uns die Natur das Vorbild ist, also mit dem Photosyntheseprozess letztlich, wie er funktioniert und auf dem Weg. Also aber das ist einfach noch fern einer irgendeiner Realisierbarkeit. Also es müsste einfach ein viel organischerer Prozess werden, ein viel weniger physikalischer Prozess.
Es gibt ja auch bei den Gebäudeverkleidungen, das ist so, sieht man selten, aber gibt es eine Substanz, die das Licht überhaupt aufnimmt, außen beim
ja, ja, ja.
Und das als Energie verwendet, gar nicht am Dach oben, sondern dadurch, dass
die Wände selber, ja, ja.
Dass sich an die Farbe an, je dunkler, desto mehr nimmt es
an. Richtig, ja, ja, ja.
Das ist zum Beispiel ganz was Einfaches, weil es vom Sonnenlicht kommt und direkt von den Wänden abgeleitet wird und das Haus heizt. Das gibt es auch.
Ja, 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 sicher, ja, ja. Das ist ja wieder was anderes, also das, wo dann direkt die Wärme aufgenommen wird. Also
das Glas, ja. Fürs Glas.
Ja, genau. Ja. Kann, ja, ja, genau. Genau. Ja, also das sind total spannende Sachen, also da gibt es noch unheimlich viel zu entdecken und da gibt es aber noch wenig Untersuchungen, auch auf dem anthroposophischen Sektor eigentlich nur wenig, das zu verfolgen. Aber das ist eben wirklich die Wirkung also des lebendigen Christuswortes wirklich bis ins Stoffliche hinein. Das, bis dorthin kann man es verfolgen.
Es gäbe schon vielleicht, aber die werden erstickt, bevor sie irgendwo...
Das ist natürlich die nächste Sache, dass man kaum eine Chance hat, solche Dinge irgendwo zu publizieren oder sich patentieren zu lassen oder so. Die Dinge werden natürlich
im Keim
erstickt. Ja. Ich meine, das im dritten Drama dann ist ja die Idee da dieser sogenannten Strada-Maschine, also entwickelt ja dann oder will entwickeln irgend so eine Maschine. Es wird nicht genauer dann beschrieben, wie die funktioniert natürlich, aber obwohl Steiner also sehr detaillierte Angaben oder Zeichnungen zumindest dazu gegeben hat und man hat auch ein Modell gehabt, das sehr detailreich war damals. Also man hat das dann später versucht wieder zu rekonstruieren. Und da geht es eigentlich darum, also sich viel unmittelbarer diese Ätherkräfte, diese Lebensätherkräfte nutzbar zu machen. Mhm. Also ohne so viele Umwege. Weil wie wir es heute nutzen, geht der Umweg also eben sehr stark durch Stoffliche durch. Und das beeinträchtigt das natürlich sehr, weil ich damit dann sehr stark animalische Wirkungen notwendig hereinhole. Und also so wie es zum Beispiel bei der Pflanze mit der Photosynthese funktioniert, ist es also noch sehr relativ wenig belastet mit dem Stofflichen und kann trotzdem diese Sonnenenergie zum Beispiel hereinholen.
Und da könnte man aber noch wesentlich mehr hereinholen. Und vor allem, weil es nicht nur um die Energie geht, sondern es sind gestaltende Kräfte drinnen. Das ist ja das Wesentliche. Also heute sieht man naturwissenschaftlich natürlich nur die Energiemaßzahl davon, weil man den Rest einfach noch nicht zur Kenntnis nehmen kann. Aber das ist so, wie wenn ich sage, in einem Buch ist es ein Haufen Buchstaben, also zählen wir mal auf, wie viele Buchstaben es sind, da kann ich sagen, das sind, weiß ich nicht, 100.000 Buchstaben drin, das ist so toll, das ist besser auf jeden Fall als das, wo nur 10.000 drin sind, da gibt mehr her, aber ansonsten lesen kann ich nichts. Und so, das ist halt der Stand der Naturwissenschaft, dass wir das einfach noch nicht lesen können, das ist ein blindes Rauschen noch für uns, ein chaotisches, so erscheint es uns noch. Aber das einmal lesen zu können, heißt dann eigentlich lesen zu lernen, wie der Christus die Materie im Detail angeordnet hat. Und als nächstes lernen wir dabei erkennen, wie dadurch eben die Voraussetzung geschaffen wird, dass das Ich zu seinem Bewusstsein kommt. Weil das ist der eigentliche Zweck dazu. Weil was wir uns da unten materiell bauen, dient unser Spiegel letztlich für unser Ich, dass wir uns unserer selbst bewusst werden können. Und dadurch eben dieses wirklich unabhängige Bewusstsein bekommen, weil es alle anderen Hierarchien sind dafür angewiesen auf das, was drüber ist. Wir können jetzt mit unserem kleinen Ich da uns sozusagen in dem da unten spiegeln und uns einmal so betrachten. Und dadurch die Freiheit entwickeln, nämlich die Freiheit letztlich auch von der geistigen Welt, die darüber steht. Zu der wir uns dann wieder freiwillig zurückwenden können, müssen. Aber nicht mehr als abhängiges Glied oder als nur abhängiges Glied. Und daher ist diese Beziehung so stark. Daher ist so wichtig die Auferstehungsfrage zum Beispiel, weil die hängt damit zusammen, dass das da unten, beziehungsweise dieser lebendige Diamant, dass der eigentlich in vollkommener Form aufgebaut wird. Und das geht's also, das was Steiner dann den Phantomleib nennt, das ist eigentlich sozusagen die geistige Grundlage dieses idealen organischen Diamanten, wenn man so will, zu dem unser Leib einmal werden soll. Und zwar dann aber befreit vom Stofflichen letztlich. Also jetzt hilft uns halt der Kohlenstoff als Stoff, um diese Kräfte hereinzutragen, aber irgendwann muss man sich das Stoffliche dann wegdenken und dann bleiben nur die Kräfte über die Gestaltungskräfte, die dahinter sind. Dann sind das die reinen Lebensetterkräfte. Aber so geformt, dass sie dem Ich in ganz individueller Form als Spiegel dienen können. Und wenn wir das haben, dann nehmen wir das mit. Auch dann, wenn wir also keinen stofflichen Körper mehr haben. Aber so weit sind wir noch nicht, dass wir also dieses Ich, zumindest sind wir nicht so weit, dass wir das Ich-Bewusstsein weiterentwickeln könnten, ohne die stoffliche Grundlage. Also wir nehmen also das, was wir haben, nehmen wir bis zu einem gewissen Grad mit und gerade der Moment des Todes ist ein sehr starker Impuls, also wo diese Trennung stattfindet. Da leuchtet das Bewusstsein sehr, sehr stark auf, so wie es im Kleinen immer bei den Zerstörungsprozessen eigentlich aufleuchtet. Also daher, weil gerade die Zerstörungsprozesse helfen uns, das Bewusstsein zu erwecken. Nicht die Aufbauprozesse, sondern die Zerstörungsprozesse. Und der Tod ist halt der größte Zerstörungsprozess und gibt eigentlich auch das größte Bewusstsein. Und dieses Bewusstseinslicht ist es erstens einmal, das uns dann die Welt erhält nach dem Tod. Das geht eigentlich von diesem Todesmoment aus, selbst wenn wir es im Moment des Todes gar nicht bewusst erleben, weil die Blendung so stark sein kann, dass man gar nichts sieht. Das ist, weil das Licht halt so stark ist sozusagen und man erst dann mit der Zeit sich daran gewöhnen muss und dann erst wirklich was sieht. Aber das liegt dann eben an dieser starken Blendung. Und das wird aber dann mit jeder Inkarnation stärker. mit jeder Inkarnation, die wir durchmachen und wo wir wieder gearbeitet haben an unserem Selbstbewusstsein, wird es stärker. Und mit jedem Mal ist dieses Licht nach dem Tod stärker im Grunde. Und irgendwann haben wir genug sozusagen davon erworben, beziehungsweise genug Kraft auch, dieses Licht ungefiltert zu schauen und dann auch ohne physischen Leib wirklich ganz bewusst weiterarbeiten zu können. Also nicht nur das Bewusstseinsniveau zu halten, sondern es weiter ausbauen zu können. Und das ist nämlich der Punkt. Also wir hätten jetzt, wir würden sagen, jetzt, gut, jetzt wollen wir es nicht mehr inkarnieren, das ist so mühsam, wir haben schon ein bisschen Bewusstsein, das nehmen wir schon mit. Nur, wir wären noch nicht fähig, es weiter auszubauen. Und was aber nichts anderes heißen würde, ist, dass wir dann de facto immer mehr in der Weiterentwicklung zurückhinken. Die Differenz wird dann immer größer. Also de facto wäre es dann ein Rückschritt, weil wir einfach stehen bleiben, während die Weltentwicklung an uns vorbeizieht. Und im Moment müssen wir halt noch da herunten arbeiten.
Herumstöbern.
Herumstöbern, ja, ganz genau.
Der Geist des Menschen ist also eigentlich diese Umwandlung, ist eigentlich der Phantomleib.
Eigentlich ja, das ist eigentlich richtig. Der vollkommen ungewandelte, ja, der vollkommen ungewandelte physische Leib vom Stoff befreit. Dann sind wir beim Geist des Menschen um.
Der sich dann individuell gestaltet.
Der hat sich individuell gestaltet. Ganz individuell gestaltet auf jeden Fall, ja. Und das heißt, dann ist eigentlich dieser Auferstehungsprozess vollendet. Das heißt, es ist aber etwas, was im Ganzen erst sein wird, wenn wir am Ende unserer ganzen planetarischen Entwicklungskette angekommen sein werden. Also das ist nicht etwa schon am Ende der Erdentwicklung der Fall. Da ist es jetzt so weit dann, dass wir das da unten nicht mehr brauchen. Also dann bleiben wir eigentlich so beim Ätherischen irgendwo. Das genügt dann, dass man sich in einem Ätherleib verkörpern sozusagen, wird auch dann genügen irgendwo. Und in bereits also auf der nächsten planetarischen Entwicklungsstufe werden wir einen derartigen Körper überhaupt von Anfang an nicht mehr haben. Obwohl eine gewisse Beziehung da sein wird zu den äußeren Elementen, sehr wohl, aber ähnlich wie es bei den Engelwesenheiten jetzt ist. Also bei den Engelwesenheiten sind durchaus bis da herunter, bis zum Wasserelement, mit den Elementen verbunden, aber nicht in einem abgeschlossenen Körper. Sondern das, also zum Beispiel ein See, ein großer See, das sind vielleicht 20, 30 Engelwesenheiten beteiligt, da wieder an einem Fleckerl irgendwo. Und vielleicht am Nachbarsee auch irgendwo. Das gehört auch dazu und dann auch in Südafrika unten. Weil ob das räumlich beisammen ist oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Da gibt es also dann ganz eigenartige Beziehungen zueinander, wie das verteilt ist, diese Wirkungen. Also jedenfalls nicht mehr irgendein geschlossenes Gebilde, wie wir es jetzt haben. Diese geschlossene Leibeswille, die wir jetzt haben, die ist zum Beispiel das, was uns jetzt auch noch das Denken, Fühlen, Wollen zusammenhält. Weil sie eben an die Werkzeuge des physischen Leibes gebunden ist, so wie wir es jetzt erleben, und der hält es zusammen. In dem Moment, wo ich bei der geistigen Entwicklung herausgehe, dann fällt die auseinander, weil sie eigentlich nur letztlich der physische Leib sogar zusammenhält. Und bei der geistigen Schulung lockere ich das so weit, dass die frei werden davon. Also, weil da muss das Denken sich vom Werkzeug des Gehirns lösen und so weiter. Also das heißt, dann werden sie aber auch selbstständig. Weil, ihr wisst ja, also es hängt da so mit den dreigliedrigen Menschen zusammen, also das Denken, glaube ich, mehr mit den Drogen. Das Fühlen hat mehr mit dem rhythmischen System zu tun und der Wille mehr mit den Gliedmassen. Also da ist das Wollen drinnen und natürlich auch mit den Verdauungsorganen und so weiter, also mit den Stoffwechselorganen, hängt der Wille stark zusammen. Und weil das eben bei uns aber in eine Einheit integriert ist, die sich zwar gliedert, aber doch zusammenhält, dadurch hält es auch das Denken und Fühlen bis zu einem gewissen Grad zusammen. Und ist zum Beispiel sehr interessant, sich anzuschauen, wie sich das etwa dann, wie sich die Physiognomie der Menschen geändert hat von der ägyptischen Zeit, wo das noch so sehr stark miteinander verbunden war, über die griechisch-lateinische Zeit, wo nun mehr Denken und Fühlen so stark ineinander weben und der Wille sich schon absetzt. Da passiert nämlich dann das, dass sie beginnt, deutlich das Kinn abzusetzen, während aber da das klassische Profil, wo eigentlich die Stirne in einer Flucht in die Nasenlinie weitergeht. Also dieses, wenn man das zusammenbringt, jetzt irgendwie so sozusagen, und dann setzt sie da das Kinn ab. Aber da geht es in einer Flucht weiter, weil so auf der Seite ist jetzt sehr stilisiert. Und beim Ägypter war man die Nase noch viel platter. Noch viel mehr, wie es halt noch bei manchen Naturvölkern oder so ist. Also, und wir hingegen, bei uns springt es ja schon, wir sind die langen Nasen. Bei uns springt sie deutlich vor. Das heißt, dann ist auch da drin nämlich, die Stirn ist Denken, das hat was mit dem Fühlen zu tun und das hat was mit dem Willen zu tun. Da unten ist der Wille, da sind die Tätigkeit, das sind die Gliedmaßen des Kopfes sozusagen. Da unten, da ist der Wille drinnen. Oben ist das Denken und die ganze mittlere Partie ist das Fühlen. Und das war also sehr viel einförmiger früher. Beim Tier ist es überhaupt, da sieht man das also ganz stark, das Willensmäßige, das aber in dem Fall noch der Liebhaft ist, betont ist, und da ist diese untere Partie, die Kieferpartie eigentlich das Entscheidende, und dann biegt ein bisschen Nase drauf und das oben geht fast flach nach hinten. Also das gliedert sich total. Und auch, also, dass beim Menschen dann diese, im ganzen Körper, diese harmonische Gliederung in das Kopfsystem, ins rhythmische System und ins Gliedmaßensystem ist, das ist eben bei uns total harmonisiert im Vergleich zum Tier. Bei den Tieren ist es immer sehr einseitig. Da ist zum Beispiel das Kopfprinzip stark betont, also wenn man so einen Vogel zum Beispiel hernimmt, so einen Adlerkopf oder was, der ganze Adler ist eigentlich fast hauptsächlich Kopf. Und der Rest ist, hängt irgendwie da an, ein geflügelter Kopf ist das im Grunde. Und wobei dann sogar in den Federn, in der Federung zum Beispiel, wirken genau die Kräfte drinnen, die wir beim Denken verwenden. Dort gehen sie ins Gefieder hinein. Das heißt, da bilden sie noch den Stoff bei uns, haben sie sich bereits bis zu einem gewissen Grad gelöst. Also sie sind daher für die geistige Tätigkeit oder für die seelische Tätigkeit frei. Also wir haben die Flügel sozusagen nach innen genommen und da wedeln wir jetzt herum. Das kann ein Spatzendenken sein oder ein adlerhaftes Denken, je nachdem. Da gibt es alle Variationen. Und beim Löwen zum Beispiel ist ganz stark das mittlere Prinzip, also das Herz-Kreislauf-System, Atmung, das ist ganz stark, überhaupt bei den Raubkatzen, wenn man so an einen Gepard denkt oder was, dieses ganz starke Atmungssystem, also das, wo er dann mit einer riesigen Beschleunigung erzielen kann, das kommt also alles aus der Atemkraft heraus, nur leider die Verdauung, das Verdauungsstoffwechselsystem, da wird es dann sehr schlank hinten, das ist also eher schwach ausgebildet. Das heißt, er hält das Ganze nicht lang durch, weil die eigentliche Stoffwechselkraft käme von da unten und da wird es dann dünn, bei den ganzen Raubkatzen zum Beispiel. Also das heißt, das ist aus dem Gleichgewicht irgendwo. Ne? Und die Kuh wieder oder sowas, die Weidetiere, die sind ganz Verdauung, da ist das Hauptprinzip. Und wiedergekäut und so weiter. Das sind eigentlich mit nichts anderes als mit Verdauen beschäftigt. Im Grunde. Und beim Menschen wurde das harmonisiert, also diese drei Glieder bis ins Körperliche hinein. Im Übrigen auch schon wieder eine Wirkung des Christus, eine ganz starke. Also, dass das beim Menschen so ist, Ja, Steiner hat ja da so einen Zyklus gemacht über die Vorstufen des Mysteriums von Kolgata, was sehr interessant ist. Also wo er da in Verbindung mit der Wesenheit, die sich dann später als dieser eine Jesusknabe, als der nathanische Jesusknabe verkörpert, dass er in Verbindung mit dem eben solche Impulse auf die Erde geschickt hat, bevor der überhaupt noch verkörpert war, die aber zum Beispiel auf das harmonisierend gewirkt haben. Also auf die Lebensprozesse und so, dass die eben einen harmonischen Ausgleich bekommen. Auch auf die Sinnästhetigkeit zum Beispiel, also auch auf das da oben einen harmonisierenden Ausdruck, also dass es eben nicht so stark der Triebhaftigkeit verfehlt, wie das bei den Tieren der Fall ist. Und dann eben auch eine gewisse Harmonisierung von Denken, Fühlen und Wollen, dass das in einem vernünftigen Gleichgewicht ist. Das alles noch, bevor sich dieser nathanische Jesusknabe das erste Mal verkörpert hat und überhaupt auch bevor sich der Christus dann inkarniert hat. Also das sind gigantische Zusammenhänge, die da dahinter stecken. Und die aber alle in Wahrheit notwendig sind zur Erklärung schon rein jetzt naturwissenschaftlich, wenn man so will, warum ist der Körper so gebaut, wie er gebaut ist. Ich meine, wir können es halt heute nur sagen, wie er gebaut ist, und wir können sagen, wie das funktioniert einigermaßen, aber warum ist halt so. Also das sind alles im Grunde Fragen, die man nicht beantworten kann, wenn man nicht auf das zurückgeht, in Wahrheit. Und steht aber dann gar kein Widerspruch zu dem. Also man muss nicht Angst haben, die Naturwissenschaftler müssen keine Angst haben, dass jetzt sagt, das ist ein Blödsinn, das wischen wir weg, ist gar nicht wahr, im Gegenteil. Also, weil von der äußeren sinnlichen Seite kann es auch nur mit äußeren sinnlichen Mitteln erforschen. Also diese Tätigkeit ist auch nicht überflüssig. Und es ist eigentlich eine sehr lohnende Sache, das aber dann bis in die Details hinein mit diesen Sachen zusammenzuschauen. Also da sind unheimliche Schätze zu heben, die man eigentlich jetzt schon heben könnte. Langsam, also wenn man wirklich zusammenschaut, ganz naturwissenschaftliche Ergebnisse mit diesen geisteswissenschaftlichen Grundlagen, das halt verfolgt, bis in die Biochemie hinein, bis in die Biologie hinein und so weiter. Und
auch rückwirkend.
Ja, schaut einfach. Und dann bei vielen Dingen, wo die Naturwissenschaft eben sagen muss, naja, es ist halt so, Zufall und wie sagen Sie, die Evolutionstheoretiker, Zufall und Notwendigkeit, also aus dem entsteht alles. Also, so schlimm. Also das heißt ein Würfelspiel, wir haben keine Ahnung im Grunde, warum das so ist. Es funktioniert halt, das ist, weil es also der Notwendigkeit der Naturgesetze folgt, dann funktioniert es. Aber warum gerade der Mensch so ausschaut, wie er ausschaut, keine Ahnung, Zufall. Oder warum der Löwe, wie der Löwe ausschaut, im Grunde, ja, Anpassung an die Umwelt, gut, das irgendwie, aber im Grunde hätte ein ganz anderes Tier entstehen können. Das muss man halt einfach zur Kenntnis nehmen. Und in Wahrheit liegt aber ein ganzes System dahinter sozusagen, das eigentlich also aus diese Lebensätherkräfte zurückgeht, hinter denen aber wieder der Christus steht, die das formen. Und zwar eben ganz speziell so formen, dass letztlich der Mensch, so wie er heute ist, stehen kann auf der Erde und sein Ich-Bewusstsein entwickeln kann. Das ist sozusagen die wesentlichste Erdenaufgabe, dass der Mensch hier so sein Ich-Bewusstsein entwickeln kann. Anhand dieses Spiegels an der Kristallwelt, wenn man so will, an der Kristallwelt seines Körpers, noch genauer gesprochen.
Auch bevor wir diese Körper hatten, oder bevor es überhaupt das Körperliche, das Kristalline gegeben hat, wirkte Christus.
Ja.
Oder?
Ja, natürlich.
Auch im Seelischen.
Ich meine, das ist ja genau das, was wir in der Schöpfungsgeschichte da haben. Ab dem, wo das Wort, das Schwaben, die Elohim, es werde Licht, und ab da wirkt wirklich durch diese Gemeinschaft der Elohim der Christus hindurch. Und ab da ist er beteiligt an dem ganzen Prozess. Unmittelbar.
Davor nicht. Am alten Saturn zum Beispiel, oder?
Naja, nicht in dem Maße. Ich meine, jedenfalls, er hat gewirkt schon bis zu einem gewissen Grad sehr, sehr stark und war sogar die führende geistige Gelesenheit bei der alten Sonnenentwicklung zum Beispiel. Aber trotz allem ist es so, dass auch bei so einem planetarischen Entwicklungszyklus eben diese Christuswirksamkeit dann nicht über die ganze Zeit durchgeht. Die setzt dann irgendwann ein und wird dann stärker und dann geht er wieder weg, weil die Aufgabe eigentlich erledigt ist und die anderen dann immer die Aufgabe haben, das im Grunde wieder zurückzuführen, also so, dass es wieder ins Geistige verschwinden kann. Und am stärksten ist aber diese Aufgabe jetzt des Christus eben hier auf Erden. Und da geht es jetzt bis ins dichteste Element hinunter. Also wenn man es also mit der Trinität irgendwo in Zusammenhang bringt, kann man sagen, also auf dem alten Saturn ist sehr stark die Wirkung der Vaterwesenheit. Es ist schon der Christus dabei, es ist auch das, was man den Heiligen Geist nennt, dabei, aber bei ihm ja die Vaterwirkung. Auf der alten Sonne kommt einmal die Christuswirkung sehr stark, auf dem alten Mond dann der Heilige Geist und auf Erden, wie schaut es da aus? Da ist das menschliche Ich, durch das der Christus wirkt. Also das ist eine ganz andere Wirkung jetzt, nämlich weil man könnte sagen, auf der alten Sonne ist das eine Wirkung vom ganzen Umkreis her. Da wirkt sozusagen der Christus vom Umkreis her durch die ganze Natur. Bei uns auf Erden ist es jetzt so, dass er durch das Ich vom Ich ausstrahlend wirkt, von jedem einzelnen Ich. Das heißt, von vielen, vielen einzelnen Ichen aus. Das ist eine ganz andere Wirkung, als wenn es sozusagen vom Umkreis herkommt. Weil da wird durch jedes Ich die Christuswirkung total individualisiert. Das ist der Unterschied. Und vorher ist es die eine große Christuswirkung. Das heißt, da ist in dem Fall jemand, im Grunde der ganze Kosmos ist einheitlich dadurch. Und da kommt jetzt viel mehr Differenzierung hinein. Und trotzdem stimmt aber alles zusammen, weil ja trotzdem der eine Christusgeist durch die einzelnen Iche alle wirkt, aber trotzdem auf individuelle Weise. Also es entsteht trotzdem aber kein Widerspruch sozusagen, also kein Gegensatz, jedenfalls kein unfruchtbarer, sondern es ergänzt sich einfach. Mhm. Und das einzelne menschliche Ich hat dann ein kräftiges Wörtchen mitzureden, wie weit das geschehen kann. Auch also das ist auch das Opfer im Grunde, das der Christus bringt, dass er eigentlich sich abhängig macht von dem, was die Menschen zulassen. Auch bis in den weltschöpferischen Bereich letztlich hinein. Weil man muss denken, jetzt immer mehr gehen auch die schöpferischen Kräfte, die unsere Erde noch weiter gestalten, vom Ich aus, durch das Ich durch. Heute noch sehr unbewusst, aber die alten Kräfte, die sind am Erlöschen, die eben sozusagen von der Peripherie noch kommen. Und jetzt geht es von da aus. Das ist also der große Unterschied. Also man könnte sagen, jetzt ist das Ich der...
Gefragt,
ja. Also wer ist der Herr der Erdenentwicklung? In gewisser Weise das Ich. Durch das aber der Christus wirkt.
Und so geschieht uns, was wir hinausstrahlen.
Ja.
So geschieht ja. Uns.
So, genau. Ja, ganz genau. Ganz genau. Davon hängt die ganze künftige Erdentwicklung ab. Und dann bis in die weiteren planetarischen Entwicklungsstufen hinein hängt es dann sehr wesentlich von uns ab. Also da ist ein entscheidender Punkt und das ist auch mit einer der Gründe, warum es ja dann im Neuen Testament ganz deutlich heißt, ja eigentlich auch schon im Alten, wo der Christus sagt, ihr seid Götter. Ganz wortwörtlich, ihr seid Götter. Und er verweist darauf, dass es im Alten Testament schon steht, nicht geschrieben, ihr seid Götter. Und das ist im allerhöchsten Sinne zu nehmen. Also eben wirklich als weltschöpferische Wesenheit. als Werdende halt. Also wir sind halt noch ganz, ganz winzig klein, aber wir sind bereits im Grunde in diese Richtung ganz fein und ganz klein tätig. Also wir beteiligen uns an der Weltschöpfung bereits jetzt. Bis wir dann einmal so weit sind, dass wir wirklich eine ganze Welt hervorbringen können, brauchen wir uns jetzt einmal den Kopf nicht weiter zerbrechen. Aber im ganz Kleinen fängt es an. Und das ist bereits der Fall. Also in diesem Sinne kann man durchaus sagen, dass das menschliche Ich ist jetzt der Herr der Erdentwicklung, gewisserweise. Also gigantische Perspektive und gigantische Möglichkeiten, die dem Menschen damit eröffnet sind, aber natürlich auch eine gewaltige Verantwortung.
Und Aufgabe.
Und man muss sich der Verantwortung bewusst sein, aber man muss ja nicht schrecken jetzt davor. Also wir haben einfach, wir sind veranlagt zu dieser Kraft und wir können sie aufbringen. Also es geht ja nicht darum, dass wir jetzt gleich eine ganze Welt erschaffen. Das ist natürlich um viele Nummern zu groß noch, aber jeder kleine Schritt und egal, ob man ihn irgendwo wahrnimmt, jetzt schon oder nicht, das ist ganz egal. Das ist ganz egal. Also jeder kann und muss eigentlich dazu beitragen, bis zu einem gewissen Grad tut er es auch, weil sonst hätte er kein Ich. Indem der Mensch ein Ich hat, arbeitet er an dem bereits. Indem er durch das Ich Schöpferisches hereinholt, lässt es gar nicht vermeiden, dass er damit zu gleicher Wirkung in der Welt hervorruft. Also schon nur indem er an sich selbst arbeitet, ist das bereits etwas, was ausstrahlt und was wirkt und was Veränderungen in der Welt hervorbringt. Und daher, wenn man einen geistigen Entwicklungsweg geht, dann ist das natürlich noch stärker. Und dann, wenn man ein bisschen aufmerksam ist, merkt man das auch, dass dann in der Umgebung Wirkungen sich zeigen. Und zwar nicht so direkt, dass man sagt, naja klar, ich habe ja dort das und das gemacht, sicher sehe ich die Wirkung. Nein, sondern was so plötzlich irgendwie anders passiert. Man natürlich wieder aufpassen, dass man nicht in irgendwelche Fantastereien oder so reinkommt, aber einfach einmal so trocken ein bisschen beobachten. Es hat Wirkungen in der Umwelt, wo dann gewisse Dinge halt zufällig besser gehen oder gut gehen, die sonst jahrelang nicht gegangen sind und wo man nicht weiß, jetzt haben wir gar nichts anderes gemacht und plötzlich funktioniert es. Also alle möglichen Dinge. Es hat seine Wirkungen auf jeden Fall. Vor allem, weil eben dann dieser Multiplikationseffekt da ist, der ganz interessant ist. Das hängt eben damit zusammen schon, dass das Ätherische hat mit dem Räumlichen eigentlich nichts mehr zu tun oder nicht mehr wirklich. Man kann zwar sagen, der Ätherleib hat ungefähr die Form des physischen Leibes, aber das heißt nur, weil er eigentlich da die Ätherkräfte da halt hineingebannt sind. Darum kann man sagen, er hat auch diese Form, aber in Wahrheit hat das Ätherische nichts mit dem Räumlichen, sondern mit dem Zeitlichen zu tun. Und das heißt, es ist erstens einmal schon völlig unabhängig davon, wenn ich hier etwas tue, hat es seine Wirkungen im Grunde überall im Kosmos. Das sind genau die Dinge, auf die Naturwissenschaft auch langsam kommt. Also das ist ja eines der Ergebnisse der Quantentheorie. Ich meine, die Quantentheorie ist im Grunde ein verzerrtes Abbild, nämlich der Klang der Kräfte, die in der Materie wirken. Also es gibt eine Schwingungsgleichung, also die so berühmte Schrödinger-Gleichung, der Erwin Schrödinger, der österreichische Nobelpreisträger, der aus den 20er, 30er Jahre, der hat diese sogenannte Schrödinger-Gleichung aufgestellt, also da liegt die ganze Quantenmechanik im Grunde drinnen. Also das heißt, wie die Materie quantenmechanisch funktioniert, das ist im Prinzip eine Schwingungsgleichung. Also das heißt, Schwingungen, die was mit dem Klang zu tun haben, also die rhythmische Ordnung des Kosmos, wenn man so will, ist da drin. Das ist nichts anderes als ein leiser Abglanz davon. Schrödinger ist dann irgendwann einmal letztlich nicht völlig unbewusst. Also
Vervielfältigung, wolltest du sagen?
Ja, die Vervielfältigung ist, tritt jetzt auf, diese Schwingung sozusagen ist eigentlich erfasst die im Grunde immer den ganzen Kosmos. Das ist eigentlich der ganze Kosmos schwingt. Und wenn sich was ändert, wird halt diese, wenn man so will, die Gesamtschwingung des Kosmos verändert. Aber immer das Gesamte. Ich kann nicht ein Eckerl nur verändern, sondern wenn ich da was ändere, schwingt das Ganze eine Spur anders. Und das ist das typische im Ätherischen, dass daher also die räumliche Distanz überhaupt keine Rolle spielt. Und daher ist die Wirkung überall spürbar und kann auch überall im Grunde nutzbar gemacht werden. Das heißt denn zum Beispiel, wenn ein Mensch gewisse Dinge einmal als erster heruntergeholt hat aus dem Geistigen, dann haben es die Nächsten leichter, das herunterzuholen. Weil das als Schwingung sozusagen, wenn man das so bildlich sagt, vorhanden ist irgendwo. Und man hat schon diese Grundlage dann irgendwo. Und das ist ja das, was der Sheldrake, der Robert Sheldrake, da mit seinen morphogenetischen Feldern, also eine Idee, die er, wo aber dahinter auch so genau das in Wahrheit steht. Also der hat auch gesagt, der hat etliche Experimente vorgeschlagen dazu sogar. Also
mit den Fischen.
Mit den Fischen und mit Mäusen und mit Ratten, wenn man die trainiert irgendwo, dann haben es andere leichter, ihnen dieselben Kunststückchen beizubringen. Beim ersten Mal ist es ganz schwer, bis das alles funktioniert. Je öfter man das macht, desto leichter wird es. Und wurscht, wo man das dann macht, ganz egal. Also, weil das in gewisser Weise in dem Ätherischen eingeprägt wird. Weil alle Fähigkeiten, alle Gewohnheiten, alle Fähigkeiten leben auch im Ätherischen. Also das heißt, wenn ich das dem Äther einpräge, sozusagen als Schwingung jetzt bildlich gesprochen, dann ist es eben da und für jeden nutzbar. Nur bis ich es einmal hineinbringe, das ist einmal die größte Schwierigkeit. Aber wenn es einmal drinnen ist, dann kann es viel leichter anschlagen. Und je öfter das gemacht wird, desto leichter geht es. Daher, das ist dieselbe Wirkung, die man bei der Meditation dann hat. Das heißt, Meditation bedeutet, dass ich einerseits einmal meinen Ätherleib natürlich stärker einpräge, aber zugleich hat das eine Wirkung im ganzen Äther draußen. Das heißt, wenn ich zu Hause im Kammern sitze und Meditation mache, ist das eine Wirkung in der ganzen Welt in Wahrheit, die vorhanden ist.
Und die Tiere sind verbunden in der Ätherwelt, nicht?
Ja.
Mit der gemeinsamen Seele. Nicht?
Ja, sie sind auch im Astralischen stark verbunden.
Darum ist da möglich, mit Gruppen, Gruppen zu arbeiten, an verschiedenen Orten. Das ist genau da.
Ja.
Der hat doch bei seiner Kulturgeschichte gefragt, die Zeit, was eine Reihe von Erfindungen macht, dass überall anders doch auch die Weltumsegelung und dass sie alle verbrechen.
Richtig. Dann geht es plötzlich, wenn so das ist wie so ein Dominoeffekt. Wenn der erste Stein fällt, dann plötzlich geht es dann hin. Und so, wenn die Zeit reif ist, das heißt, die Zeit ist reif, weil dann meistens ein oder zwei oder was den Impuls heruntergeholt haben und das stößt das jetzt an. Das stößt das jetzt an, dass alle, die eigentlich auch schon in die Richtung hintendieren, irgendwo, eben weil die Zeit reif ist, Zeit ist aber das Ätherische in Wahrheit, also die Realität der Zeit in nächster Ebene ist das Ätherische eigentlich, das ist die Realität der Zeit, wenn man so will. Und wenn die Zeit reif ist, das heißt, gewisse Strukturen im Ätherischen sich bereits irgendwo so leise ankündigen, dann, und einer es jetzt wirklich schafft, das Ganze hineinzuprägen, dann plötzlich geht es überall los, dann steht es im Grunde überall zur Verfügung und dann bricht es auf. Natürlich stehen dahinter dann eben noch geistige Wesenheiten und so, das darf man natürlich nicht vergessen. Also es ist nicht das Ätherische jetzt sowas Selbsttätiges nur, sondern dahinter stehen Wesenheiten, die das tun. Also menschliche Wesenheiten, aber in Verbindung eben auch mit höheren Hierarchien oder mit dem Christus selber vielleicht direkt. Aber mal zunächst mit Engelwesenheiten und so weiter. Also das alles hilft mit. Das muss man auch noch dazu denken. Also es ist nicht so, dass das Ich allein das jetzt dem Äther einprägt, sondern da da wirken leere Hierarchien auch mit. Nur ist eben jetzt der Impuls bereits eben der, dass nicht nur wir von oben empfangen, sondern dass wir zurückgeben. Und eben genau das zurückgeben, was wir durch unsere besondere Art des Ich-Bewusstseins und der Freiheit, die unser Ich dadurch gewinnen kann, was die Hierarchien über uns aber nicht haben. Und dadurch können wir gewisse Dinge hineinbringen, die die gar nicht können. Auch wenn sie die ganz klein ausnehmen, aber es ist etwas, wozu der Mensch einfach gebraucht wird, weil die höheren Hierarchien selber es nicht können. Das eben namentlich diese starke Individualisierung, die dadurch auftritt und was es jetzt nicht mehr von der Peripherie wirkt, sondern vom Zentrum ausstrahlt, das bringen wir hinein.
Darum sind auch die höheren Hierarchien auch sehr daran interessiert, dass wir erwachsen.
Ja, natürlich. Und wir übernehmen damit auch Aufgaben, die vorher diese höheren Hierarchien ausgeführt haben, und wir übernehmen sie aber zugleich so, dass wir sie in einer anderen Art eben machen, eben vom einzelnen individuellen Ich aus der Freiheit heraus. Und das gibt dem Ganzen auch eine andere Qualität. Also wir übernehmen die Aufgaben, aber wir führen sie mit anderen Mitteln durch, die was Neues überhaupt für die Welt bedeuten, eine neue Entwicklungsstufe eigentlich bedeuten. Weil das gab es in der Form noch nie. Und wenn wir das nicht genügend hinaufbringen, dann halten wir die höheren Hierarchien in ihrer eigenen Entwicklung zurück. Weil dann sind sie gezwungen, noch immer auf die alte Art das zu tun, was eigentlich schon der Mensch tun sollte. Das ist diese schöne Tafelzeichnung vom Steiner, das ist so eine ganz abstrakte. Jetzt wird es eng langsam. Also ich kann es nicht mehr ganz klein machen da oben. Das ist so ein Kreisel. Und dann gibt es so irgendwie das eine aufsteigende Linie. Und dann gibt es eine absteigende Linie, so grob. Wenn man sich das anschaut, kein Kommentar dazu denken, was das jetzt sein soll, keine Ahnung. Er meint damit nur, wenn der Mensch sich nicht weiterentwickelt, dann zieht er die Hierarchien, namentlich die Engelwesen, herunter. Wenn er sich geistig entwickelt und geistige Aufnahmen übernimmt, dann ermöglicht er ihnen, dass die Engelwesen halt aufsteigen können. Dass sie eben einfach entlastet werden von gewissen Aufgaben, die sie jetzt noch fesseln. Und das liegt an uns. Die sind mehr von, in einer gewissen Weise mehr von uns abhängig als wir von ihnen. Ich meine, ist sehr mit Vorsicht jetzt zu sagen, man kann es von einer anderen Seite auch natürlich anschauen, aber wenn wir sehr viele Kräfte namentlich von der Engelwesenheit bekommen, die uns zugeteilt ist, wenn man so will, aber trotzdem haben wir sehr stark in der Hand, ob die sich, wie stark sich die weiterentwickeln kann, wie stark die zu höheren Sphären aufsteigen kann oder nicht. Wenn wir die Entwicklung verweigern, können wir sie zurückhalten.
Oder auch tiefer hinunter.
Oder tiefer hinunterziehen sogar, tiefer hinunterziehen, indem man so macht, du sozusagen. Also, daher muss man so vorsichtig sein mit dem, was so manchmal in so esoterischen Kreisen mit Engelanrufungen, bitte lieber Engel, tu doch, und was so die Gesinnung ist, bitte lieber Engel, mach's doch für mich. Und das ist genau die falsche Gesinnung. Das ist nicht hilfreich für die geistige Welt in Wahrheit.
Also, und keiner fragt den Engel, was kann ich für dich tun?
Ja, genau. Das findet man nämlich eigentlich in Wahrheit weniger. Bis gar nicht. Also eigentlich müsste man diese Frage stellen. Ich meine, ansonsten hilft er sowieso. Also was irgendwie ihm möglich ist, tut er das eh. Und wo er sieht, wir können nicht, macht das eh. Aber wir können ihm eigentlich helfen, dass er sich von der Last befreien kann oder von einer gewissen Last eben befreien kann. Das können wir sehr wohl. Während er uns nicht zwingen kann, uns höher zu entwickeln oder
oder Dinge. Also da ist mittlerweile eben wirklich schon eine sehr weitgehende Freiheit vorhanden beim Menschen. Also er hilft uns, der Engel hilft uns, also unser Karma zu erfüllen, das heißt, weil er den Überblick über unsere Inkarnationen hat, das heißt, weil wir noch nicht bewusst unser Karma überschauen in der Regel, hilft er uns dabei, aber eigentlich unseren eigenen karmischen Willen durchzuführen. Also er hilft uns halt nur, ihm ist das bewusst, während wir noch schlafen dabei, aber da vollzieht er eigentlich unseren Willen, nicht seinen. Also nicht der Engel sagt, du musst jetzt zur Strafe das und das durchmachen, sondern wir selber wollen das. Unser wahres Ich. Nur haben wir hier halt zunächst einmal kein Bewusstsein oder wenig Bewusstsein von unserem höheren Selbst. Das heißt, wir sehen zunächst einmal überhaupt jetzt nur das Spiegelbild einmal unseres Ich.
Aber das, die Engelwesen, die träumen doch auch von der höheren Sphäre. Das ist
ja.
Das so richtig herausgehört.
Ja.
Auch die darüber hinaus.
Ja, natürlich, ja. Ja. Und ja, ich meine, unsere Engel, überhaupt die uns zugeordnete Engelwesenheit, ist natürlich dann etwas, was sofort wirksam wird, wenn man beginnt, also mit der geistigen Entwicklung so weit zu kommen, dass sich das Denken beginnt loszulösen vom Werkzeug des Gehirns und wir spüren, also jetzt beginnen zu spüren, das Weltendenken im Äther, dann ist es eigentlich bei ihm einmal, dass wir unseren Engel denken hören oder denken erleben. Eigentlich ist es dann, weil das ist die Wesenheit, die am stärksten mit uns verbunden ist und was sie da im Äther um uns herum tut, hängt am stärksten mit dieser Engelwesenheit zusammen. Und alles Weitere lernen wir dann in der Regel erst einmal kennen durch Vermittlung dieser Engelwesenheit.
Dann kann man direkt kommunizieren.
Dann kann man in gewisser Weise direkt kommunizieren, ja. Man darf sich natürlich nicht so wie ein Kaffeehausgespräch vorstellen, so banal, aber dann beginnt man eben einfach Gedanken zu erleben, von denen man eben erstens einmal sehr deutlich merkt, jetzt es denkt in dir. Also das mit dem Es denkt, könnte man es zunächst einmal am konkretesten schreiben, weil man am Anfang natürlich noch nicht spürt, welche Wesenheit das ist.
Dass es eine ist überhaupt.
Oder dass es eine überhaupt ist, richtig. Es ist eben einfach, man beginnt ein Gedankenweben wahrzunehmen, von dem man deutlich merkt, das bin aber jetzt nicht ich, der denkt. Ich bin irgendwo in ein Denken hineingeraten, das ich jetzt wahrnehme und das sehr viel intensiver ist als unser gespiegeltes Denken, also am Gehirn gespiegeltes Denken, aber das durchaus vergleichbar in gewisser Weise noch ist damit. Es ist bildhafter, es ist reicher, es ist dynamischer, es ist sehr schwer in unsere Worte zu fassen, weil es einfach so reich ist und man gar nicht nachkommt, es in Worte zu fassen, aber es ist trotzdem vergleichbar unserem Denken irgendwie noch. Und nur bis man dann wirklich die Wesenheit spürt, die dahinter steckt, die das eigentlich denkt, das ist dann nur im Grunde ein sehr weiter Schritt. Und das ist als nächstes dann einmal eben die Engelwesenheit, die mit uns verbunden ist zunächst. Und auch was über einen weiteren Bereich etwas sagt, wird zunächst einmal vermittelt durch diese Engelwesenheit. Also das heißt, es ist nicht jetzt dann so einfach, dass man dann in das Denken gleich der Erzengel und der Urengel oder gar der Elohim oder so eintaucht, das so ungefiltert direkt, da wäre man noch komplett überfordert, weil das ist noch immens viel mächtiger. Weil es reicht schon, das was bei der Engelwesenheit los ist, also das ist schon wesentlich mächtiger als das, was wir kennen. Aber das heißt, es wird einmal in der Regel vermittelt durch diese Engelwesenheit. Das heißt, die erlebt das und die denkt es sozusagen nach in ihrer Art des Denkens, wenn man so will, und das spricht dann zu uns in gewisser Weise. Also es ist ein Denken mit dem Engel im Grunde. Das ist also das Erste, was irgendwo auftritt.
Aber erleben wir das auch so, ohne bewusst diese Verbindung herzustellen, indem zum Beispiel ein Gedanke so ganz klar da ist und man sich selbst fragt, hey, wieso kommt mir das jetzt?
Ja.
Das ist nicht von mir.
Ja, ja, richtig.
Das ist plötzlich da und es ist ganz klar, das gehört gemacht oder
so. Richtig, ist, ja, ja, genau, richtig, ja, ja. Das ist so. Ja, das ist auch dann immer unmittelbares Wissen. Man weiß dann einfach unmittelbar, ohne dass ich jetzt logisch abwägen oder ableiten muss, weiß man, so ist es jetzt richtig, weil man schaut das eigentlich in einem Zug. Und man kann es dann mit einiger Mühe zwar, aber doch in eine logische Sprache übersetzen, sodass man es auch einem anderen erklären kann, vielleicht, warum es so ist. Aber man hat es nicht auf den Weg gefunden, oder, sondern es ist einfach klar in dem Moment. So ist es jetzt richtig, oder so ist die Sache. Wenn man es einfach überschaut als Ganzes.
Ist es dann von Engel, die...
Ja, das ja, ja. Wobei natürlich jetzt die Sache in mehrfacher Hinsicht kompliziert wird. Weil trotzdem spielen natürlich die Widersacher auch immer wieder hinein. Und die geben auch ihren Senf dazu. Und gerade also zum Beispiel der Luzifer hat immer sehr, sehr schöne Gedanken. Also auch das, es muss also nicht immer der Engel direkt sein, sondern es kann die luziferische Variante davon sein. Also das ist dann auch eine Engelwesenheit in Wahrheit, aber hinter der die luziferischen Wesenheiten stehen. Also wir haben nicht nur die Möglichkeit mit unserem Engel sozusagen in Berührung zu kommen, sondern auch mit unserem luziferischen Engel oder mit der arianischen Seite. Das kommt auch, der ist vielleicht nicht so schön, aber dafür sehr, sehr zwingend in seiner Logik. Also da muss man wieder sehr aufpassen, wenn ich jetzt vorhin gesagt habe, ja, mit einem Blick sieht man dann, so ist es. Da muss man aber trotzdem wieder sehr aufpassen und unterscheiden lernen, ja, oder ist es einfach nur diese zwingende Logik Arimans, der aber in Wahrheit nur einen Teilbereich zeigt, eine Teilwahrheit, und die vielleicht im Großen gesehen, im großen Zusammenhang gesehen, gerade das Gegenteil von dem ist, was sein sollte. Der aber sehr logisch zeigt, den Zusammenhang in einem eng, mehr oder weniger eng abgegrenzten Bereich. Und dann sagt er, ganz klar, da muss es so sein, und das ist aber trotzdem nicht aus dem Weltganzen heraus gedacht. Also das ist sehr diffizil.
Da ist dann wichtig zu prüfen, ob ich als Ganze das so annehmen kann oder ob ich nur mit einem Teil meiner selbst
ja.
als richtig erkenne.
Ja.
Oder so.
Ja, ja, ja.
Ein ganzes Wissen
also,
dafür.
Also, richtig. Und dafür ist eben dieses O Mensch, erkenne dich selbst ganz wichtig. Also das heißt, zu schauen, wo die eigenen Anfälligkeiten sind gegenüber den Widersacherkräften. Um das geht es nämlich dabei vor allem. Also dass ich sehe, wie weit haben mich die in der Klaue. Und dann lerne ich mit der Zeit, die zu separieren. Ich meine, dann erscheinen sie so wie im Drama dann halt auch als, von mir aus als Imagination oder zumindest auf der Denkebene kann ich dann unterscheiden. Dann habe ich nämlich wirklich diese Dreiheit da, die luziferischen, die arimanischen und die eigentlichen richtigen Engelkräfte. Zunächst einmal mit denen der Christus verbunden ist. In letzter Konsequenz. Und weil auf das deutet das hin, was dann also diese Imaginationen von Luzifer und Ariman sind. Man lernt also dann in diesem Gedankenweben, wenn man so will, genau unterscheiden, was das ist. Also dann merkt man zumindest, ich kann es vielleicht immer noch nicht so wesenhaft fassen, aber man merkt, da ist ein Gedankenorganismus, weil es sind eigentlich dann immer Gedankenorganismen, könnte man sagen. Es ist so, wie soll ich sagen, es ist eigentlich ein großer in sich zusammenhängender Gedanke, den man erlebt. Das, es geht zwar immer weiter, das ist aber ganz anders als das, wenn man so die Gedanken vielleicht so ziehen lässt, wo man vom Hundertsten ins Tausendste kommt. Das bewegt sich aber immer in einem bestimmten Bereich. Es ist so, wie das Blut zirkuliert sozusagen, so kreisen und bewegen sich die Gedanken in einem ganz organischen Zusammenhang. Und statt eines solchen Gedankengebildes oder Gedankenorganismus sieht man dann eben einen und daneben vielleicht diese zwei Begleiter, die also Ähnliches denken, aber es irgendwo in verzerrter Form dann bringen. Wenn man das so trennen kann voneinander, dann merkt man das. Aha, ja, da ist 75% richtig dran, nur die Sache hat einen Pferdefuß irgendwo, wo es dann in die falsche Richtung abbiegt. Weil es ist ja so, dass die Widersacher sehr viel Richtiges bringen. Also manchmal sind sogar 99% Richtiges und nur 1% Pferdefuß, aber der hat dann in sich. Der ist dann ganz gefährlich. Ich meine, wenn man schaut im Faust beim Goethe drin, wo der Mephisto sagt, manchmal Sachen, die genial sind, die genau stimmen, die richtig sind. Das, man muss eben nur aufpassen. Irgendwo ist dann wieder einmal ein Satz, wo er einen dann ganz falsch, ganz auf die falsche Fährte bringt. Und dann nimmt man das Ganze und rennt damit in die komplett falsche Richtung, wendet es ans komplett Falsche an und dann geht alles schief plötzlich. Das ist typisch. Aber dazu muss ich eben lernen, diese Wesenheiten letztlich oder diese Gedankenorganismen auf erster Stufe voneinander trennen zu können. Wenn ich die ineinander gemischt habe, dann wird es gefährlich. Also aber das kommt also durch dieses O Mensch, erkenne dich selbst, durch die Begegnung dann auch entweder mit dem Doppelgänger, der wäre eigentlich das Thema für heute gewesen, da werden wir heute nicht mehr viel machen, beziehungsweise mit dem zunächst einmal kleinen Hüter der Schwelle. Also der Doppelgänger und kleiner Hüter der Schwelle ist fast das Identische. Doppelgänger ist halt einfach eine, wie soll ich sagen, mehr ungeplante Erscheinung des kleinen Hüters der Schwelle. Also der kleine Hüter der Schwelle heißt, dass ich einmal erkennen lerne, welche Anfälligkeiten für die Widersacher ich aus meiner karmischen Vergangenheit mitbringe. Im Grunde, also mit dem hängt es zusammen. Und das heißt, ich schaue mich in ungeschminkter Form so mit all dem, was ich karmisch mit mir herumtrage aus der Vergangenheit. Und das kann mehr unwillkürlich kommen, dann spricht man von der Erscheinung des Doppelgängers. Oder es kann ganz gezielt im Zuge der geistigen Schulung auftreten, das heißt, wo man es in der Meditation schrittweise heranarbeitet, bis dann eben diese Erscheinung des kleinen Hüters der Schwelle auftritt. Was dann im dritten Drama auftritt als Hüter der Schwelle, wo das sogar so heißt, der Hüter der Schwelle, ist der sogenannte große Hüter der Schwelle. Das ist also noch einmal ein Schritt, wenn man dann nicht nur sich in seiner geistigen Wesenheit betrachtet, sondern wirklich in die geistige Außenwelt tiefer hineingeht. Dann kommt man vor den großen Hüter der Schwelle. Aber dazu muss ich zuerst vorbei am kleinen Hüter, dass ich einmal sehe, was bringe ich da alles an Verunreinigungen sozusagen mit. Die muss ich einmal separieren können, trennen können. Dann habe ich erst einmal das reine Auge geschaffen, mit dem ich den Blick jetzt hinausrichten kann in die geistige Welt, weil sonst habe ich sozusagen eine Trübung in meinem geistigen Auge drinnen, nämlich die Trübung durch meine Fehler aus der Vergangenheit. Und die muss ich einmal wegbekommen, indem ich also dem Doppelgänger oder dem kleinen Hüter begegne. Und wenn ich da vorbei bin, dann geht es erst zum großen Hüter, der den Blick nach außen öffnet und der erst dort vorbeilässt. Und das ist dann ganz besonders streng. Also das, erkennt man dann aber auch sehr, sehr, sehr stark noch einmal, also wie man eben alles das, was an negativen Eigenschaften aus der Vergangenheit drinnen ist, namentlich in Denken, Fühlen und Wollen, dass man das also alles zurücklassen muss. Mit dem kann man nicht also über die Schwelle in die äußere geistige Welt hineintreten, wirklich. Da
und wird man zurückgeschickt, um das
wird man, ja, ja, ja.
Dann kannst du wieder kommen.
Dann kannst du wieder kommen, ja, genau. Ja, ja, das ist, da hat man im Grunde nicht viel Chance. Also jedenfalls, ich meine, es gibt natürlich, wie soll ich sagen, Tricks daran vorbeizukommen. Aber das ist dann fatal. Das ist dann fatal, weil man kann natürlich schon gewisse Einblicke haben, aber man sieht sie dann eben mit trüben geistigem Auge und verfälscht und verzerrt. Und das heißt, in Wahrheit ist das nicht brauchbar und nicht heilsam, weder für den einzelnen Menschen noch dann in seiner Wirkung für die Menschheit als solche. Weil wenn ich sowas herunterhole, selbst wenn ich es nur in meinem Meditationszimmer mache, hat es eben seine Wirkung aber in der ganzen Welt. Und dann bringt es also negative Kräfte hinein. Also das heißt, alle Übungen, durch die man sie irgendwie vorbeischleichen kann an dem Hüter, sind fatal. Und man muss sich bewusst sein, also wirklich verlässliche Aussagen kann man erst machen, wenn man wirklich dieses Hütererlebnis hat. Das heißt nicht, dass man nicht vorher schon gewisse Einblicke bekommen kann. Das lässt sich manchmal gar nicht verhindern. Also das darf man jetzt dann auch nicht schrecken, aber man muss dann wissen, dass man darauf einfach noch nichts wirklich zu geben hat, weil man es in Wahrheit noch nicht beurteilen kann. Also daher jetzt diese Wichtigkeit, also dem Hüter zu begegnen, das ist ja dann das Hauptthema etwa in diesen sogenannten Klassenstunden, die dann stehen, also in dieser sogenannten Michaelsschule. Ich meine, wie das heute abläuft, ist die Frage, wie effektiv das ist, aber jedenfalls war das der Sinn, also an diese Begegnung mit dem Hüter heranzuführen. Da geht es eigentlich immer wieder darum, also wie begegne ich dem Hüter, was fordert er von mir, ein Empfinden zu kriegen, wie ist dieses Erlebnis, wenn ich dem Hüter gegenüberstehe. Und das ist das Grundthema. Ich meine, das ist zuerst, dem wird gezeigt, wie man davor steht, noch vor der Schwelle, und wie er dann sagt, nicht. Sozusagen, du kommst nicht hinüber und schau erst, was da für grimmige Kräfte noch in deinem Denken, Fühlen, Wollen zum Beispiel drinnen sind. Und es wird dann auch in starken imaginativen Bildern gezeigt und welche grauslichen Gestalten das sozusagen sind. Und die muss man erst überwinden und dann kann man den Schritt hinüber wagen und als erstes einmal dann von drüben wieder auf uns zurückschauen einmal als nächstes. Wie schauen wir von der anderen Seite aus? Das ist eigentlich das Hauptthema, aber das ist also das. Ja, das ist, ja, es ist. Es, man muss einiges schlucken. Es sind natürlich also viele Erschütterungen durchzumachen und die sind sehr, sehr real. Die sind sehr real. Ich meine, überhaupt dieses Begegnen dem Hüter in irgendeiner Form dem gegenüberzutreten, ist in der Regel vorher verbunden mit einem Gefühl absoluter Todesangst. Also das, und das ist ganz real. Das ist ganz real, selbst wenn man sich irgendwo im Hinterkasten noch sagen kann, ja, es ist aber ja doch nicht wirklich, aber es ist so schlimm sozusagen, als wäre es wirklich. Und das ist es in einer gewissen Weise, weil ich den Prozess im Kleinen durchmache dabei. Ich gehe genau in diese Welt hinein mit dem Bewusstsein jetzt. Das heißt, ich muss Erlebnisse durchmachen, die ich sonst im Moment des Todes durchmache. Oder in dem Moment, wo ich drüber bin, ist es eh schön. Dann ist es eh nur der Moment, also wo ich noch davor stehe und wo ich noch
kämpfe,
darüber oder nicht. Das ist, die Entscheidung heißt dann sozusagen bewusst, willentlich aus freien Stücken sich in den Tod zu stürzen, im Erleben. Das ist das Erlebnis, das man dabei hat. Also das ist grimmig. Und Das heißt, da kann es dann schon oft kommen, dass man so wieder zurück und geschwind noch, geschwind wieder davon. Und auch das ist bei gar nicht so wenig Menschen unbewusst zwar, aber doch der Grund, zurückzuschrecken vor dem Geistigen und dann so viel wie möglich dagegen zu wettern und zu schauen, dass na, das ist alles ein Unsinn und das darf nicht sein und so ein Blödsinn, Menschenverführung, ja, weil es einfach die panische Angst davor ist, durch diesen Todesmoment durchzugehen, das zu erleben, weil es ziemlich knapp unter der Schwelle des Bewusstseins da ist bereits, das Erlebnis. Ich glaube, wir gehen im Grunde unbewusst jede Nacht dort vorbei. Nur unser Ich kriegt es halt nicht mit. Unser Ich verliert, bevor das Erlebnis stark genug ist, das Bewusstsein, und dann gehen wir unbewusst darüber. Aber wir begegnen dem Hüter jede Nacht. Es geht gar nicht anders. Also das heißt, geistiger Schulungsweg bedeutet nichts anderes als das, was wir jede Nacht sowieso erleben, jetzt mit Bewusstsein wach zu erleben. Und dann merkt man, dass das im Grund heißt, in den Tod hineinzugehen in gewisser Weise mit unserem Bewusstsein. Und dass das Sinnliche eben hier zurückzulassen. Und wobei jetzt die Geschichte noch komplizierter wird, gerade in unserer Zeit, weil wir dann noch einen besonderen Spagat machen müssen. Wir müssen zugleich trotzdem wach auch für die Außenwelt bleiben. Wir dürfen nicht völlig wegtreten. Weil, siehe erstes Mysteriendrama, da gibt es die Szene im dritten Bild mit der Maria, wo sie rausgeht in die geistige Welt und dann, was von ihr zurückbleibt, vom eigentlich arimanischen Doppelgänger erfasst wird. Das ist es nämlich eigentlich. Es ist der Arim, das werden wir dann das nächste Mal, also in 14 Tagen, darüber sprechen, über die verschiedenen Formen des Doppelgängers. Weil Doppelgänger ist, es gibt auch nicht nur einen Doppelgänger, also es gibt da verschiedene Variationen, teilweise sehr unterschiedliche sogar. Aber jedenfalls dieser arimanische Doppelgänger, der in unserem Organismus nämlich lebt und schon vor der Geburt unseren Organismus ergreift, namentlich lebt in allen elektrischen Kräften in uns, das heißt, also, wo die Nervenimpulse und so weiter gehen. In dem Moment, wo das Ich herausgeht und das Bewusstsein richtet auf die geistige Welt, dann hat der die Möglichkeit, den Körper zu ergreifen, also die ganze Leibeshülle, das heißt physischer Leib, Ätherleib, Astralleib, kann er sich schnappen. Und das ist halt dann dieser grässliche Fluch, den die Maria plötzlich ausstoßt auf ihren Lehrer Benediktus. Das ist nicht sie, sondern das ist also dieses arimanische Doppelgängerwesen, das durch sie spricht. Und das sind Dinge, die früher eben durch die Priesterschaft alle kontrolliert und beherrscht wurden, dass das nicht passieren kann. Die haben den dann im Zaum gehalten. Jetzt muss das unser Ich machen. Das heißt, unser Ich muss aufwachen, dort hinauf, muss aber zugleich nach unten auch bewusst bleiben und sagen, du kommst mir jetzt aber trotzdem nicht raus. Bleib, wo du bist. Ich weiß, ich brauche dich zwar, weil in dem Körper, so wie er jetzt ist, ist er eben notwendig, aber du wirst jetzt nicht da die Herrschaft unten übernehmen. Also das heißt, an dem scheitert die Maria da noch. Ja?
Ist es dann mit Teufelsaustreibungen? Ist das wieder was anderes?
Das ist noch was anderes. Es kommt dazu, dass es natürlich Besessenheit von allen möglichen luziferischen oder auch arimanischen Elementarwesen sowieso gibt. Das hat jeder bis zu einem gewissen Grad, das kann halt manchmal sehr stark sein. Und die sogenannten Teufelsaustreibungen oder Exorzismen, die es immer noch gibt, gibt es immer noch in der Kirche. Also sie wissen schon, was dahinter steckt. Also so ganz dumm sind sie ja manche zumindest auch nicht. Ich meine, wenn dann viel Unfug natürlich damit gemacht wird, ist keine Frage, aber es steckt schon teilweise ein profundes Wissen drin und manche verfügen auch heute noch über die Kenntnisse. Aber Das ist was, was noch zusätzlich zu diesem arimanischen Doppelgänger dazukommt. Und dann gibt es noch den luziferischen Doppelgänger, da gibt es auch noch. Und dazu gibt es eben dann noch diese einzelnen dämonischen Elementarwesen, wenn man so will, der verschiedensten Schattierung, die nicht unbedingt notwendig wären, sagen wir mal so. Während der arimanische Doppelgänger zum Beispiel, so wie heute unser Organismus gebaut ist, können wir ohne dem gar nicht leben. Also da würde unser Organismus nicht lange funktionieren. Allerdings, das Interessante ist eben, kurz vor dem Tod muss er den Organismus verlassen. Das hält er nicht aus.
Und wartet davon.
Obwohl er das so gern täte, weil er hätte so gern eigentlich, dass das Ich davon geht und er sich eigentlich den Körper schnappen kann. Das.
Wer kommt wieder mit dem nächsten Körper?
Ja, mit dem nächsten Körper verbindet sich auf jeden Fall wieder ein arimanischer Doppelgänger, ja.
Ist nicht der gleiche.
Ist nicht unbedingt der gleiche, nein, ist nicht unbedingt der gleiche. Das ist eben wieder was anderes als der Doppelgänger, der mit dem Karma der Vergangenheit zu tun hat. Also das ist da eine ganze Invasion im Grunde. Genauso wie es bei den Hütergestalten, der große Hüter der Schwelle zum Beispiel, das gibt es auch mehrere. Je nachdem, wie weit man eben in die geistige Welt vortritt. Also das ist Dinge. Allerdings ist dann interessant, jedem dieser Hüter, dem man begegnet, das ist in gewisser Weise ein einmaliges Erlebnis. Und wenn man das einmal gehabt hat und durch hat, dann ist das für alle Zeit, also zumindest für die Inkarnation, sagen wir es einmal so. Das ist, hat also einen urbildhaften Charakter, der dann für die ganze Inkarnation wirkt. Also man muss sich dann nicht vorstellen, dass das jetzt jedes Mal, wenn man da hineingeht, also so ist. Bei den nächsten Malen schaut das schon ganz anders aus. Also dann ist es mehr wie so eine Erinnerung an das Erlebnis. Es ist zwar schon viel stärker als eine normale blasse Erinnerung, aber es ist in der Realität, macht man es einmal durch, nämlich zu dem Zeitpunkt, wo man reif ist, diese Schwelle zu übertreten. Das ist eben das, was im Ätherischen in der Zeitwelt ist. Da ist irgendwann der Zeitpunkt reif, und so wie es im Raum eben einen Punkt gibt, der da ist, so ist der im Ätherischen, in der Zeit da, dieser Punkt. Und ich gehe eigentlich dann jedes Mal, wenn ich über die Schwelle gehe, genau zu dem Punkt wieder zurück. Das ist so paradox irgendwie, aber da kann ich mich eben in der Zeit im Grunde frei bewegen. Aber es ist nicht ein neuerliches Erleben, sondern es ist eigentlich ein Wieder-Durchgehen durch diesen Zeitpunkt. Und von dort dann aber wieder woanders hin, aber ja, komplizierte
wie
Geschichte.
Ist das mit dem Wachbleiben, mit dem Ich auch unten die Kontrolle halten und trotzdem in der Meditation. Okay.
Ja, ist schwierig. Manchmal es gelingt nicht immer gleich gut. Ich meine, manchmal gelingt es recht gut, das ist dann sehr spannend. Das ist sehr, sehr spannend, zum Beispiel, wenn man schaut, was man jetzt erlebt in der Meditation, zum Beispiel sogar, weiß nicht, eine Uhr oder was daneben liegen hat, und sieht, wie eigentlich der Zeiger steht. Wie der Sekundenzeiger steht. Es vergeht keine Zeit. Das ist ganz spannend. Und da ist so wie ein Traum oft. Weil es kann sein, ein Sessel fällt um oder irgendwas fällt runter von einem Regal, mach rum und ich erlebe jetzt eine Riesengeschichte. Ich bin im amerikanischen Bürgerkrieg und da geht es zu Schlacht über Schlacht und schließlich eine Riesenexplosion oder was. Die wurde aber ausgelöst durch das, was runtergefallen ist. Also der Schlag, das war die letzte große Explosion. Und dazwischen habe ich aber vielleicht ein wochenlanges Drama erlebt, nicht? Wo was Gott alles Mögliche passiert ist. Weil ich mich jetzt in der Zeit völlig frei bewegen kann. Und während die äußere Zeit bleibt stehen. Also für die äußere Zeit ist es ein Augenblick. Ist es also sozusagen ein Atemzug oder wie auch immer. Und in der Meditation ist es ja genauso, dass da also ein langes und großes Erleben äußerlich sein kann und äußerlich vergeht gar keine Zeit. Also wenn es heißt, jetzt man soll eine Viertelstunde oder was meditieren oder so, hängt das also vor allem damit zusammen, dass man diese Zeit braucht, um einmal wirklich hineinzukommen. Und dann, um es wieder abklingen zu lassen. Aber das eigentliche Meditationserlebnis, wenn wirklich also ein geistiges Erlebnis in irgendeiner Form da ist, das braucht keine Zeit. Das braucht überhaupt keine Zeit und kann aber immens umfassend sein. Das eben in die Traumerlebnisse spielt sowas eben immer ein bisschen hinein, nur halt können wir es da nicht wach und bewusst erfassen, da sind wir halt zu weggetreten dazu. Aber darum dieses typische Phänomen, dass in den Träumen die Zeit mit der Äußeren überhaupt nicht zusammenstimmt und dass auch der Raum im Grunde keine Rolle spielt, weil im Traum kann sofort sein, dass die Szenerie ändert und man ist plötzlich am anderen Ende der Welt, das ist gar kein Problem. Jetzt war ich gerade noch in der Wüste, auf einmal bin ich schon mitten in der Antarktis irgendwo oder sonst was, das kann im Traum ohne weiteres passieren. Ich mache einen Schritt und bin ganz woanders. Und eben weil der Raum keine Zeit, keine Rolle spielt. Also nur das Zeitliche.
Und dann hast du vielleicht geträumt, ein Hundertstel von Sekunde und
ja.
Sagen, boah, ich habe ganz in der Hand geträumt.
Ja, richtig, ja. Ja, so ist es, ja, so ist es. Das ist ganz, ganz komprimiert sozusagen, wenn man es mit dem Äußeren vergleicht. Das ist, und das muss man sich vorstellen, also solche Traumgebilde passieren aber eigentlich ununterbrochen in uns, also auch untertags, und wir kriegen es halt nicht mit, weil sie überstrahlt sind. Und da bildet sich alles Mögliche ab in den Träumen. Die Träume sind halt sehr chaotisch geworden. Früher waren sie noch verlässliche Boten der geistigen Welt draußen oder der geistigen Welt, die unserem Organismus zugrunde liegt. Das muss man schon auch unterscheiden lernen. Immer vieles, was in die Träume hineinspielt, sind einfach irgendwelche Unpässlichkeiten, die man im Organismus hat, die sich in was Gott welchen Bildern ausdrücken. Anderes ist, die Sonne scheint auf die noch geschlossenen Augen drauf und Feuersbrunst taucht auf im Traum. Und wenn ich den Zusammenhang erkenne, dann weiß ich ja, eigentlich hat der Traum das ja sehr sinnvoll und richtig symbolisiert. Halt sehr dramatisch, der Traum macht es gerne sehr dramatisch. Ist eine große Drama-Queen irgendwo, der Traum, aber es ist richtig, also man kann dann den Zusammenhang unter Umständen erkennen, also wenn man wach genug ist, sozusagen das noch zu behalten, was habe ich geträumt, und dann sieht man, das ist die Sonne, die da reinschaut, durch die Augenlider noch ein bisschen rötlich gefärbt und plötzlich ist ein Flammenmeer da, also solche Dinge. Das, naja, gut, in diesem Sinn, in 14 Tagen hier wieder.